Die Presse.
Also eben Österreich gilt für viele Ungarn wirklich der Westen. Also das war schon im Kommunismus natürlich noch stärker. Also alle Ungarn kannten den Namen Mariehilferstraße. Alle wollten dorthin, alle wollten den Wohlstand, die Freiheit, die Österreich hatte. Also eben aus einer ungarischen Perspektive war immer Österreich der Tor zum Westen. Deswegen ist es sehr positiv in Ungarn angenommen, wenn jemand nach Wien fährt und die Beziehungen zu Österreich stärken machen will. Und es stimmt, dass gerade für Ungarn diese habsburgische Zeit eigentlich eine positive Zeit war, auch wenn die Ungarn damals eher rebellisch gegolten hatten. Aber eben eine Anspielung auf die Habsburger Monarchie kommt in Ungarn bei den ungarischen Wählerinnen überhaupt nicht schlecht an. Die wissen diese historische Nähe. Also irgendwann muss Peter Modja auch nach Berlin fahren. Aber ich denke, das hatte auch eine Symbolkraft, warum er nicht sofort nach Berlin fahren will. Also eben vielleicht diese deutsche Beziehung wird auch in Ungarn ein bisschen negativer gesehen. Da gibt es schon diese Minderwertigkeitskomplex, also der große Bruder und das kleine Land, wie auch in Österreich ein bisschen gegenüber Deutschland. Also da ist es auch mit Österreich viel einfacher, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und deswegen macht er wirklich sogar Führungen im Kanzleramt oder in den einzelnen Ministerien, wo er selbst den Leuten zeigt, da gibt's diesen luxuriösen Raum, dieses luxuriöse Zimmer, hier hat Viktor Orban gearbeitet, das ist das Bett von Viktor Orban, also es gibt auch ein Bett von Viktor Orban im Kanzleramt, also all das wird gezeigt.
Er ist erst knapp 14 Tage im Amt und besucht schon das Nachbarland Österreich. Die Rede ist von Peter Modja, dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten. Wieso aber ist der geplante Besuch in Wien nun deutlich kürzer als eigentlich gedacht? Und wen wird Modja in Österreich definitiv treffen? Was sind die ersten Schritte der Regierung Modja in der Post-Orban-Ära? Und wer ist Anita Orban, die neue Außenministerin Ungarns, die ebenfalls nach Wien kommt? Das ist Was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Bei mir zu Gast ist heute wieder Peter Techert. Er ist Jurist und Historiker beim Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien. Und er hat die Entwicklungen in seinem Heimatland genau im Blick und hilft uns bei der Einordnung. Bevor ich ihn gleich im Studio begrüße, hören Sie aber eine kurze Werbung.
Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kompakten Wohlfühlimpuls für unterwegs oder zu Hause. Hören ist subjektiv, denn wir hören vor allem mit dem Gehirn. Es filtert und interpretiert Geräusche, beeinflusst von unserer Stimmung, unseren Erfahrungen und unserem Umfeld. Deshalb klingt derselbe Ton für jede Person anders. Was für die einen angenehm ist, empfinden andere als störend oder zu laut. Auch persönliche Erlebnisse oder Vorlieben prägen unser Hören. Gutes Hören bedeutet daher mehr als nur Lautstärke. Es geht darum, Klänge richtig zu verstehen und Gesprächen zu folgen. Wenn das schwerfällt, kann es den Alltag belasten. Individuelle Hörlösungen berücksichtigen das persönliche Hören und helfen, Lebensqualität zu verbessern. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin auf neurod.com. Diese Gesundheitsminute wurde Ihnen präsentiert von Neurod, über 140 Mal in Österreich.
Ja, es freut mich besonders, dass heute wieder bei mir ist Peter Techert. Wir reden weiterhin und wieder über Ungarn und wie es sich in der Post-Orban-Ära tut. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, der Peter Modja reist dieser Tage nach Österreich. Zuerst kommt direkt aus Warschau, das ist zumindest der Plan. Das ist ein durchaus mit Spannung erwarteter Besuch. Das ist außerdem Modjas zweiter Auslandsbesuch, eben nach Warschau kommt er nach Österreich. Zuerst einmal die Frage, hat sich das einfach gut ergeben mit Österreich oder war das schon ein sehr konkreter Plan von Modja?
Also es war schon ein sehr konkreter Plan von ihm. Also Peter Modja hat schon seit nach den Wahlen bei seiner ersten Pressekonferenz angekündigt, dass er die Beziehungen zu Mitteleuropa und besonders zu Österreich verbessern, vertiefen will. Er hat sogar gesagt, wir waren einmal ein gemeinsames Land. Ich denke nicht, dass er jetzt in Wien die österreichisch-ungarische Monarchie ausrufen will, aber das ist ein Zeichen, dass Peter Modja nicht Richtung Osten, nicht Richtung Russland die ungarische Außenpolitik vertiefen will, sondern Richtung Europa. Und da ist Österreich ein sehr wichtiger Partner, wirtschaftlich, historisch, geografisch natürlich auch und auch gesellschaftlich. Das heißt, dass Peter Modja nach Warschau sofort nach Wien kommt, ist dann wirklich ein wichtiges Zeichen, vielleicht sogar für eine neue mitteleuropäische Allianz, die hier entstehen könnte.
Warum war dann aber trotzdem zuerst noch Polen und Warschau wichtig?
Also natürlich zwischen Polen und Ungarn bestehen und bestanden immer sehr wichtige Beziehungen. Das wird in Ungarn wie auch in Polen immer sehr hoch gehalten, diese historische Freundschaft zwischen Polen und Ungarn. Es gibt auch mehrere Sprichwörter darüber und so weiter. Aber unter Viktor Orban war dieses Verhältnis sehr schlecht wegen der unterschiedlichen Positionierungen im Ukraine-Krieg. Also zwischen Donald Tusk und Viktor Orban war das Verhältnis praktisch am Boden vollkommen lahmgelehnt. Das heißt, Peter Modja will natürlich die Beziehung besonders zu Polen neu aufbauen. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass er auch diese prorussische Linie der Orban-Regierung verlassen will. Also diese Reise nach Warschau, das gilt nicht nur dieser historischen Freundschaft zwischen Budapest und Warschau, die Modja jetzt wieder beleben will, sondern das soll wirklich auch als ein Zeichen wirken, dass Ungarn in der Ukraine-Frage wieder proeuropäisch, proukrainisch und in gewisser Hinsicht sogar antirussisch agieren will. Eben deswegen würde ich schon sagen, dieser Besuch in Warschau, das ist fast selbstverständlich für einen ungarischen Politiker, besonders für einen konservativen Politiker wie Peter Modja. Deswegen würde ich eigentlich dem Besuch in Wien sogar mehr Bedeutung beimessen, weil das nicht so selbstverständlich ist, dass er praktisch nach Warschau sofort nach Wien kommt.
Es ist aber so, das haben wir jetzt in der Presse relativ ausführlich herausgefunden und berichtet nämlich mein Kollege Christian Ult, dass der Besuch von Modja kürzer sein wird als geplant. Er fährt doch schon wieder früher zurück nach Budapest. Er kommt nicht nur mit dem Zug aus Warschau, er fährt auch mit dem Zug nach Budapest wieder nach Hause.
Das ist vielleicht sogar besser.
Ja, weil da genau derzeit sehr viel Autobahnumbauten sind. Aber zum Beispiel die geplante Teilnahme beim Europaforum Wachau in Stift Göttweg ist abgesagt. Auch ein Treffen oder eine Veranstaltung bei der Wirtschaftskammer ist wieder abgesagt. Wieso macht der Modja das jetzt so kurz?
Also das ist eigentlich praktisch fast die erste Woche der Modja-Regierung. Also Modja wurde als Ministerpräsident schon am 9. Mai angelobt, aber die Regierung entstand erst jetzt. Das heißt, es ist noch eine schwierige Phase für die Regierung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wirklich die Menschen dafür fehlen, um überhaupt so eine Reise zu organisieren. Modja befindet sich noch ganz im Wahlkampfmodus. Darüber vielleicht werden wir auch noch reden, dass er eigentlich noch nicht verstanden hat, wie Regierungspolitik geht. Und bei diesen chaotischen Organisationen in Wien, also beim Besuch in Wien, zeigt sich, dass die Regierung eigentlich noch erst jetzt Fahrt aufnehmen sollte. Also ich würde diese Absage nicht als Absage an Österreich verstehen, sondern ich denke, das zeigt wirklich, dass die Regierung in Budapest noch wirklich Probleme hat, Menschen zu finden und überhaupt solche Besuche zu organisieren.
Ja, aber ein anderer Punkt könnte schon auch sein, dass er zum Beispiel sehr bewusst offenbar die ungarische Botschafterin in Wien, Edith Szilagyi, du wirst mir wieder helfen, wie man sie ausspricht.
Edith Bartorfi Szilagyi.
Szilagyi. Ja,
das ist auch auf Ungarisch ein komplizierter Name.
Die wurde offenbar erst sehr spät eingebunden und sollte sogar fast bewusst umgangen werden. Und daraus kann man schon lesen, dass das Misstrauen gegenüber vermutet, den Gefolgsleuten von Orban immer noch sehr groß ist, weil das waren die natürlich, weil die wurde ja unter Orban eingesetzt. Also kann es sein, dass da insgesamt auch vielleicht man in dem Findungsprozess auch noch natürlich diese Problematik hat, dass man dieses Freund-Feind-Schema noch immer nicht verlassen kann?
Ja, also als ich gesagt habe, dass der Modja-Regierung die Menschen noch das Personal fehlen, da meinte ich eben das, dass Modja natürlich, also die neue Regierung hat noch nicht alle Menschen rauswerfen können, die wollen viele rauswerfen, aber gerade zum Beispiel bei den Botschaften gibt es noch das alte Personal und das kann ich dann verstehen, dass sie vielleicht wenig Vertrauen gegenüber diesen Leuten haben, die bis jetzt immer die Linie der Orban-Regierung vertreten haben. Eigentlich auch die ungarische Botschaft war sehr stark in diesem pro-orbanische Linie eingebunden. Die hatten auch sehr gute Beziehungen auch zur FPÖ, Das will Modja sicherlich auch nicht weiterführen. Also das zeigt eben, dass er eine Amtsreise ohne die jeweilige Botschaft organisiert. Zum Beispiel in Warschau wurde der ungarische Botschafter noch vor der Reise nach Warschau abgesetzt. Das heißt, Ungarn hat jetzt keinen Botschafter mehr in Warschau, weil eben der dortige Botschafter als ganz pro-Orban, als ganz pro-russisch sogar wahrgenommen wurde. In Wien ist die Botschafterin nicht so pro-russisch, aber die ist natürlich auch aus der Orban-Administration. Also ich meine jetzt nicht Anita Orban, die Außenministerin, sondern Viktor Orban. Also die ist auch noch aus diesen alten Administrationen und Peter Modja will mit diesen Leuten abrechnen. Was natürlich auch interessant ist, und das wurde auch im Newsletter von Presse angesprochen, wer eigentlich diese Reise vielleicht im Umfeld von Anita Orban, der neuen Außenministerin, organisiert. Und das sind viele Leute, die eigentlich früher an der ungarischen Botschaft in Wien waren. Das heißt, die sind eigentlich auch aus dem Fidesz-Umfeld. Und das zeigt schon, dass Peter Magyar vielleicht auf der Oberfläche im Theater eine ganz starke Abrechnung mit dem alten System machen will. Aber im Hintergrund werden doch viele Leute vielleicht übernommen, die jetzt sich vielleicht eher Anti-Fidesz zeigen, aber auch die angesprochenen Leute, die vielleicht Botschafterinnen in Wien werden können oder sogar Staatssekretäre in Ungarn, die waren auch im Umfeld von Fidesz, also die kommen auch aus der Fidesz-Partei.
Da gibt es auch die Vermutung, wer jetzt vielleicht dann österreichischer Botschafter, also ungarischer Botschafter in Österreich sein oder werden könnte in Zukunft?
Also das ist eine die Presse, die zum ersten Mal darüber geschrieben hat. Also dieser Investigativjournalismus war viel besser in Österreich als in Ungarn. Also in Ungarn schreibt man viel weniger darüber, wer Botschafter werden kann. Also ich kann dazu wirklich nichts sagen. Das stimmt, dass einige, die an der ungarischen Botschaft in Wien tätig waren, die wurden entlassen, weil die nicht zu sehr Fidesz-nah gegolten haben. Aber die kamen selbst aus Fidesz. Aber die sind jetzt im Umfeld der neuen Regierung. Vielleicht eine neue Botschafterin oder ein neuer Botschafter kann aus diesem Umfeld kommen.
Okay, aber hören wir auf mit diesem diplomatischen Rätselraten, sondern kommen wir zurück zur eigentlichen Frage oder dem Kern unserer Folge, nämlich die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Kurz nach der Wahl hat Magyar ja schon angekündigt, er will das Band zwischen Österreich und Ungarn auf jeden Fall wiederbeleben, auch eine Allianz mit Österreich in Mitteleuropa eingehen. Und er hat dann aber auch so historische Parallelen mit der österreichisch-ungarischen Monarchie, die ja 1918 geendet hat, aufgebracht. Mancher hat dieser Historismus im ersten Moment ein bisschen erschreckt, verstört, das ist zu stark. Wie hat er denn das genau gemeint und hat dich das auch gewundert oder hast du da eher geschmunzelt darüber?
Also eher geschmunzelt, aber das muss man schon wissen, dass in Ungarn und eigentlich auch in anderen ostmitteleuropäischen oder südosteuropäischen Ländern die Habsburger Monarchie wird sehr positiv gesehen. Also das kann in Österreich vielleicht ein bisschen anachronistisch klingen, aber in diesen Ländern gilt die Habsburger Monarchie als eine goldene Zeit, als wir noch zum Westen gehört haben. Und es stimmt, dass gerade für Ungarn diese habsburgische Zeit eigentlich eine positive Zeit war, auch wenn die Ungarn damals eher rebellisch gegolten hatten. Aber eben eine Anspielung auf die Habsburger Monarchie kommt in Ungarn bei den ungarischen Wählerinnen überhaupt nicht schlecht an. Die wissen diese historische Nähe, also wenn über Österreich geredet wird, dann wird immer wieder das betont, diese habsburgische Beziehung zwischen den zwei Ländern. Sogar Viktor Orban hat das immer wieder betont. Der hat das aber in einem negativen Sinne betont. Also der hat zum Beispiel die Europäische Union mit dem Habsburgerreich verglichen. Er hat gesagt, ja, wie die Habsburger wollen auch die Europäische Union, will auch die Europäische Union die Unabhängigkeit der Ungarn nehmen und so weiter. Also es gibt auch diese Tradition, die auch diese anti-habsburgische Ressentiment bedient. Aber es gibt auch eine andere Tradition, die jetzt Peter Magyar beleben will, dass diese habsburgische Vergangenheit praktisch als die proeuropäische Seite Ungarns gelten soll.
Aber natürlich will niemand hier eine Monarchie wieder errichten.
Das war eher eine historische Anspielung. Genau. Also Peter Magyar meint auch eher die wirtschaftliche Beziehungen, die geografische Nähe an sich.
Also er ist kein verkappter Monarchist, will man
damit
sagen.
Er ist kein Monarchist. Und eigentlich die Habsburger Familie war eher mit der Orban-Regierung verbunden. Also zwei Habsburger waren Botschafter unter Viktor Orban, also da ist es auch ein bisschen kompliziert, wer wo steht.
Du hast unlängst auch in einem Gastkommentar, nicht für uns, sondern glaube ich für den Kurier geschrieben, dass Österreichs Ungarns Weg in die EU oder zurück nach Europa eben über Österreich auch funktionieren könnte. Wie hast du das genau gemeint?
Also eben Österreich gilt für viele Ungarn wirklich der Westen. Also das war schon im Kommunismus natürlich noch stärker. Also alle Ungarn kannten den Namen Mariahilferstraße. Alle wollten dorthin, alle wollten den Wohlstand, die Freiheit, die Österreich hatte. Also eben aus einer ungarischen Perspektive war immer Österreich der Tor zum Westen. Deswegen ist es sehr positiv in Ungarn angenommen, wenn jemand nach Wien fährt und die Beziehungen zu Österreich stärken machen will. Darüber hinaus gibt es eine ziemlich starke und große ungarische Community in Wien, in Österreich. Also ich meine nicht die ungarische Minderheit im Burgenland, sondern auch diejenige, die Ungarn in den letzten Jahren verlassen haben und hier in Österreich arbeiten. Also eben deswegen ist es für Ungarn immer sehr wichtig und sollte eigentlich auch in der Vergangenheit viel wichtiger sein, gute Beziehungen zu Österreich aufzubauen und darüber hinaus auch natürlich auch die wirtschaftliche Lage. Also Österreich ist sehr wichtig für die ungarische Wirtschaft. Österreich ist das zweitgrößte Investor in Ungarn nach Deutschland. Auch die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Ungarn sind sehr gut. Die österreichischen Unternehmen sind sehr aktiv in Ungarn. Natürlich, da gibt es einige Probleme, worüber sicherlich auch Peter Magyar hier in Wien sprechen soll. Aber jedenfalls, die wirtschaftlichen Beziehungen sind auch sehr stark zwischen den beiden Ländern. Und es ist auch, das gehört auch dazu, dass es für Peter Magyar viel schwieriger gewesen wäre, ein anderes Nachbarland auszuwählen. Also in die Slowakei kann er nicht fahren. Mit der Slowakei gibt es Probleme wegen der Benesteck-Räte. Mit Rumänien gibt es eh immer irgendwelche historische Probleme wegen der ungarischen Minderheit.
Westen.
Genau, also Rumänien könnte schwieriger für Westen stehen. Mit Serbien war Viktor Orban sehr gut befreundet. Also Peter Magyar will gerade eben nicht diese serbische Beziehung weiterführen. Kroatien, Slowenien sind natürlich wichtig, gerade Kroatien in der Energiefrage, aber die sind vielleicht kleiner. Und Österreich eben, das ist ein westliches Land. Und dadurch kann auch diese westliche Orientierung praktisch viel mehr auch ausgedruckt werden und gezeigt werden.
Aber die Frage ist zum Beispiel, wie ist das mit Deutschland? Auch dort ist ein konservativer Kanzler an der Macht. Auch mit dem gibt es ja, glaube ich, ganz gute Bande. Das heißt, der nächste Step könnte ja dann auch Deutschland sein, oder?
Interessanterweise wurde es noch nicht angekündigt. Mhm. Also im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da hat Peter Magyar sich schon mit Friedrich Merz getroffen. Also damals war Magyar nur der Oppositionsführer. Mhm. Und es stimmt, also gerade für die ungarische Wirtschaft, wie eigentlich auch die österreichische, ist Deutschland der wichtigste Partner. Und die CDU, CSU, die sind auch Schwesterparteien dieser Partei, also der Partei von Peter Magyar, wie auch die ÖVP. Also irgendwann muss Peter Magyar auch nach Berlin fahren. Aber ich denke, hatte auch eine Symbolkraft, warum er nicht sofort nach Berlin fahren will. Also eben vielleicht diese deutsche Beziehung wird auch in Ungarn ein bisschen negativer gesehen. Da gibt es schon diese Minderwertigkeitskomplexe, also der große Bruder und das kleine Land, wie auch in Österreich ein bisschen gegenüber Deutschland. Also da ist es auch mit Österreich viel einfacher, auf Augenhöhe sich zu begegnen.
Jetzt haben wir schon angesprochen, wie wichtig die wirtschaftlichen Bande sind und dass Orban ja da sehr viel verbrannte Erde hinterlassen hat in den vergangenen Jahren, was die wirtschaftlichen Beziehungen mit Österreich anbelangt. Deswegen verwundert es nicht, dass offenbar ein Termin nicht vom Terminkalender gestrichen wurde beim Besuch in Wien am Donnerstag. Nachdem er den Bundeskanzler Christian Stocker treffen wird, wird er auch mit österreichischen Unternehmen zusammenkommen. Das ist geplant. Da gibt es auch anscheinend schon immer wieder längere Gespräche, die seit Monaten laufen. Was wären denn die Dinge, die jetzt als erstes hier sozusagen gekittet werden könnten, die auch jetzt in den vergangenen Jahren unter Orban schiefgelaufen sind?
Also was die österreichischen Unternehmer sicherlich ansprechen werden, das sind die Sondersteuer, die zum Beispiel auch Lebensmittelketten wie Spar betreffen. Aber es gab auch Sondersteuer gegenüber Banken, also Erste Bank und so weiter. Die waren auch sehr stark von der Orban-Regierung betroffen. Zum Beispiel Orban noch vor den Wahlen hat angekündigt, dass er nur 5 Bankhäuser in Ungarn zulassen würde. Und zum Beispiel die erste Gruppe wurde nicht dazu gezählt. Das heißt, bei der ersten Gruppe gibt es sicherlich eine große Freude über den Machtwechsel in Ungarn, zumal auch der neue Finanzminister von Peter Magyar von der ersten Gruppe kommt. Also der arbeitet für die erste in Ungarn. Das heißt, die Sondersteuer werden sicherlich angesprochen. Das betrifft immer noch zum Beispiel Spar in Ungarn. Und es wird natürlich auch schwer für Magyar, diese Sondersteuer nicht abzuschaffen aus symbolischen Gründen. Er muss eben Kooperationsbereitschaft zeigen. Gleichzeitig ist der Haushalt wirklich auf solche Quellen angewiesen. Also er muss dann andere Quellen finden. Die ungarische Wirtschaft ist jetzt wirklich ganz am Boden und braucht eben Einnahmequellen. Diese Sondersteuer waren eigentlich eine wichtige Einnahmequelle, aber dadurch entstanden immer wieder Probleme mit Österreich, aber auch mit der Europäischen Union. Gerade zum Beispiel Spar hat sich auch bei der Europäischen Kommission gegen diese Sondersteuer beschwert.
Es wird also spannend. Schauen wir mal, was dabei herauskommt am Donnerstag in Wien. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen noch zurück nach Ungarn selbst, schauen wieder mehr ins Land hinein. Du hast selber schon erwähnt, es ist eigentlich erst die erste richtige Woche, Regierungswoche. Seit 9. Mai ist Peter Magyar und sein Kabinett im Amt. Was passiert denn da in Ungarn gerade am Beginn dieser Post-Orban-Ära? Deiner Meinung nach kurz zusammengefasst in den ersten Tagen.
Also die Stimmung ist in der Gesellschaft immer noch sehr positiv. Ich würde schon sagen, vielleicht zu sehr positiv. Mhm. Also die Erwartungen sind sehr hoch. Und Peter Modjo zeigt eben diesen Wahlkampfmodus weiterhin. Also er will diese Abrechnungen mit dem alten System machen. Und er macht eben in diesem Sinne zum Beispiel auch ein bisschen Schaufensterpolitik. Also der hat auch alle Ministerien geöffnet. Und dort hat er auch ein Video gedreht, wo er den Menschen gezeigt hat, in was für ein Luxus die Orbán-Regierung ihre Arbeit gemacht hat. Ob das wirklich so luxuriös war oder nicht, darüber lässt sich natürlich streiten. Jedenfalls will er weiterhin das zeigen. Das alte System war wahnsinnig korrupt. Die haben im Luxus gelebt, während die Spitäler in Ungarn wirklich desolat sind. Und deswegen macht er wirklich sogar Führungen im Kanzleramt oder in den einzelnen Ministerien, wo er selbst den Leuten zeigt, da gibt es diesen luxuriösen Raum, dieses luxuriöse Zimmer. Hier hat Viktor Orbán gearbeitet. Das ist das Bett von Viktor Orbán. Also es gibt auch ein Bett von Viktor Orbán im Kanzleramt. Also all das wird gezeigt.
Aber er macht Führungen für Menschen, die er persönlich kennt, Journalisten, ich weiß nicht was, oder richtig für Besucher.
Für Besucher. Also man kann sich wirklich anmelden und man kann dann sich eben anschauen, wo Viktor Orbán im Kanzleramt geschlafen hat oder so. Und natürlich geht es darum, den Menschen zu zeigen, na ja, das war diese Regierung, die statt Spitäler eher die Ministerien und ihre eigenen Büros in dieser guten Lage gehalten haben. Also das ist eher noch Teil des Theaters, aber die ungarische Gesellschaft erwartet wirklich diese Wiedergutmachung und eine gewisse Abrechnung. Also nach Umfragen her sieht es so aus, dass 2/3 Mehrheit der ungarischen Bevölkerung erwartet, dass Viktor Orbán vor Gericht gestellt wird. Sogar 12% der Fidesz-Wählerschaft erwartet sowas, was natürlich auch sehr interessant ist, was für Fidesz-Wähler die sind, aber der Hass auf das alte System ist sehr groß und Peter Modjot bedient und schürt in gewisser Hinsicht diesen Hass. Also er ist immer noch in diesem Wahlkampfmodus. Also die Ministerien sind jetzt offen. Also wenn jemand in Budapest ist, kann alle Ministerien besuchen. Mhm. Die sind eigentlich auch sehr schöne Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Er redet auch mit den Ministerien oder mit der ehemaligen Ministerin in einem sehr scharfen, negativen Ton. Es gab auch ein Treffen zwischen den alten und der neuen Regierung. Und dort hat Modjo also eindeutig den ehemaligen Ministern, Ministerinnen, den Leviten gelesen, hat ihnen gesagt, ihr habt das Land ausgeräumt, ihr seid schuld an diesem Lager, ihr seid Kriminelle und so weiter und so fort. Und die alte Minister, Ministerinnen der Orbán-Regierung haben einfach zugeschaut und zugehört und nichts gesagt. Und dabei ist Viktor Orbán praktisch verschwunden. Also nicht, dass wir nicht wissen, wo er ist.
Ja, aber er taucht nicht mehr auf der Bildfläche
auf. Er taucht nicht mehr auf. Ja. Er hat auf sein Parlamentsmandat verzichtet, blieb auch von der ersten Sitzung des Parlaments fern. Und er war auch bei diesem Treffen zwischen der alten und der neuen Regierung nicht dabei. Also Viktor Orbán weiß ganz genau, wenn er da wäre, dann würde er noch stärker kritisiert werden von Peter Modjo und er will sich eben diesen Kritiken nicht aussetzen.
Gibt es eigentlich Menschen, Minister oder wirklich nahe Orbán oder Fidesz-Vertraute, die jetzt schon sowas wie eine Art Seitenwechsel beginnen? Die sagen, naja, ja, da war doch nicht alles in Ordnung und die sich sozusagen Modjo andienen oder gibt es das noch nicht?
Ja, schon, aber noch zur Abrechnung. Mhm. Also Peter Modjo hat auch in seiner Rede am 9. Mhm. Mai, als er zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, nochmals betont, dass nicht nur der Staatspräsident, sondern das ganze Führungspersonal beim Verfassungsgericht, beim obersten Gericht, bei Generalstaatsanwaltschaft zurücktreten soll. Das war wirklich eine sehr peinliche Situation. Der Staatspräsident war da im Parlament. Sein Gesicht wurde sehr nah gezeigt, auch im Fernsehen, während Modjo ihm gesagt hat, sie sind nicht würdig, die ungarische Nation zu vertreten. Sie müssen bis 31. Mai abtreten, zurücktreten oder wir werden das tun. Und auch bei Treffen, also bei der Angelobung der Minister und Ministerinnen der neuen Regierung, wurde der Staatspräsident vollkommen ignoriert. Ihm wurde sogar gesagt, dass er auf den Fotos nicht vorkommen soll, weil er bis erst 31. Mai zurücktreten soll. Also die Stimmung ist schon so und die Menschen, viele Menschen sind damit einverstanden. Zu den Seitenwechsler, also bei den Ministerinnen und Ministern der alten Regierung gibt es eher Schweigen, also die sagen einfach nichts. Bei einigen Fidesz-Politikerinnen gibt es schon Kritik gegenüber der Wahlkampagne, gegenüber Viktor Orbán. Aber die sind eher in der zweiten Reihe, die auch nicht einmal im Parlament sitzen. Aber im Juni wird Fidesz einen Parteikongress haben und da wird sich zeigen, ob diese Kritik irgendwie auch institutionalisieren kann, vielleicht sich gegen Viktor Orbán wenden kann oder nicht. Aber auch die Fidesz-Leute, wie auch die Fidesz-nahen Medien, die wissen jetzt nicht, was sie sagen sollen. Einige greifen weiterhin Peter Modiar sehr stark und brutal an. Andere sagen, naja, also wir haben die Wahlen eben deswegen verloren, weil wir so brutal waren. Wir müssen eben einen anderen Ton, einen anderen Stil vielleicht vertreten. Aber da ist auch eine vollkommene Unsicherheit bei der Fidesz. Natürlich bei einer so großen Wahlniederlage ist das in gewisser Hinsicht verständlich, dass sie jetzt nicht sofort zu sich finden können.
Ja, okay. Wie geht es zum Beispiel mit einer Figur, die gerade im Wahlkampf recht prominent auch unter Kritik stand, nämlich der ehemalige Außenminister Péter Szijjártó? Was macht der jetzt?
Der sitzt im ungarischen Parlament. Der hat auch ein Interview einem oppositionellen, also jetzt regierungsnahen eher, es ist auch schwierig zu sagen, was jetzt Opposition regierungsnah ist, also einem unabhängigen Nachrichtenportal hat ein Interview gegeben. Dort hat alles geleugnet. Er wollte mit Russland nur aus wirtschaftlichen, aus pragmatischen Gründen gute Beziehungen aufbauen. Also er verteidigt die vorherige pro-russische Politik. Er gehört eher zu den Fidesz-Politikerinnen, die sagen, alles war gut, wir müssen das so fortsetzen. Wir haben diese Wahl verloren, aber wir müssen uns nicht ändern. Was für eine Rolle er dann in der Fidesz spielen wird, ist es auch offen, aber er ist im Parlament, also er hat nicht auf sein Parlamentsmandat verzichtet.
Okay. Orban wiederum, also die einzige Spitze, die mir untergekommen ist, die Orban schon noch versucht, irgendwie auch Richtung Madiar loszuziehen, ist, dass es gibt Gerüchte, dass er Madiars Ex-Frau an die Spitze der Fidesz setzen könnte. Ist da was dran?
Also Viktor Orban hat ein Interview einem rechtsradikalen, wirklich einem rechtsextremen Nachrichtenportal gegeben. Da waren sogar die Fidesz-nahen Medien ein bisschen erböst darüber, dass Orban nicht denen das Interview gegeben hat, sondern wirklich einem sehr rechtsextremen Nachrichtenportal, wo Orban gesagt hat, wir müssen uns jetzt radikalisieren, weil es jetzt viel wichtiger ist, die Extremen zu holen als die Mitte, weil wir die Mitte jetzt zumindest temporär verloren haben. Es gibt natürlich immer wieder Gerüchte, sogar im Wahlkampf gab es Gerüchte, dass Judith Varga, also die Ex-Frau von Peter Modiar, die Ex-Justizministerin, vielleicht zurückkommen kann und die Partei übernehmen soll. Das wäre wirklich dann ein Soap-Opera, wenn die Oppositionsführerin die Ex-Frau des Ministerpräsidenten ist. Judith Varga hat sich dazu nicht geäußert. Jedenfalls wird es auch sehr interessant sein, wie diese ganze Begnadigungsaffäre aufgearbeitet wird. Also das ist, wo jemand, der ein Pädophile irgendwie zu decken versuchte, begnadigt wurde. Eigentlich das war der Fall, der auch zu Peter Modiars Erfolg geführt hatte, weil Peter Modiar hat sich zum ersten Mal bei diesem Fall im Februar 2024 zu Wort gemeldet. Und Peter Modiar hat versprochen, diese ganze Affäre aufzudecken, und er will auch gewissen Hinsicht beweisen, dass seine Frau eigentlich dabei nicht eine wichtige Rolle gespielt hatte. Und diese Dokumente wurden wirklich diese Woche öffentlich gemacht, und da lässt sich erkennen, dass Judith Varga eigentlich gegen die Begnadigung war. Und die Staatspräsidentin Katalin Novak, die dann auch zurücktreten musste, die hat diese Begnadigung eigentlich gepusht und unterstützt. Ob Modiar einfach seine Ex-Frau irgendwie retten will oder worum es geht, das ist jetzt nicht klar. Jedenfalls, wenn Judith Varga von diesem Vorwurf freigesprochen wird oder freigewaschen wird, dann kann sie vielleicht doch in die Politik zurückkehren. Jetzt ist sie wirklich mit diesem Fall ein bisschen belastet. Wenn das nicht mehr der Fall sein wird, also wenn es wirklich aufgedeckt wird, dass sie bei der Begnadigung von diesem Menschen keine entscheidende Rolle gespielt hat, dann kann sie vielleicht doch in die Politik zurückkommen. Jedenfalls, das wäre eine sehr komische Situation.
Ja, vor allem, weil dann diese Soap-Opera, die dieser ungarische Wahlkampf ja doch ein bisschen hatte, das haben wir auch schon in einer unserer ersten Folgen, wo du zu Gast warst, besprochen, würde sich fortsetzen, wenn dann wirklich sozusagen die Teaser-Partei von Modiar und Fidesz dann von seiner Ex-Frau geführt wird. Das ist ja wirklich sehr, ja, bei einem Film würde man sagen, das ist zu konstruiert.
Ja. Und das muss auch wissen, also wenn das passiert, dann das kann passieren, wenn Viktor Orban das will. Also auch wenn Viktor Orban angeschlagen ist, er ist immer noch der Führer der Opposition, der Fidesz-Partei, und die Fidesz-Wählerschaft folgt ihm. Also es ist praktisch egal, wer der neue oder der Vorsitzende der Fidesz-Partei wird oder die Vorsitzende der Fidesz-Partei wird. Es ist eigentlich Viktor Orban. Ja. Also alles hängt von ihm ab. Wenn er weg ist, dann, ich denke, würde auch die Fidesz einfach zerfallen, egal von wem die Partei dann geführt ist.
Über Orbán würde ich vorschlagen, reden wir in vielleicht in ein paar Wochen, wenn wir auch ein bisschen mehr sehen, noch wie er sich verändert, was wirklich welche Schritte er setzt, auch auf der politischen Bühne. Aber über eine andere Orbán-Person möchte ich jetzt gern noch sprechen im Vorfeld dieses Wien-Besuchs. Es ist nämlich Anita Orbán. Das ist eine zufällige Namensgleichheit, die wir auch schon immer wieder angesprochen haben. Die beiden sind nicht verwandt miteinander. Sie ist Außenministerin jetzt in der Maudja-Regierung und kommt mit nach Wien. Was kannst du uns denn noch, wenn wir die da auch dann sehen werden beim Besuch, über sie erzählen? Wer ist Anita Orbán? Was kann man von ihr erwarten?
Also die ist mit Viktor Orbán wirklich familiär nicht verwandt, aber politisch schon. Mhm. Also Anita Orbán kommt selbst aus der Fidesz-Partei. Mhm. Sie war in den 90er und 2000er Jahren im Umfeld, im intellektuellen Umfeld der Fidesz-Partei. Dann 2010 war sie sogar Kandidatin der Fidesz-Partei, dann hat sie darauf dann verzichtet. Jedenfalls war sie auch Botschafterin der Fidesz-Regierung zwischen 2010 und 2015 für energiepolitische Fragen. Also sie war nicht Botschafterin in einem bestimmten Land, sondern sie war praktisch Botschafterin für energiepolitische Frage der Orbán-Regierung. Das heißt, sie ist eher auch konservativ, sagen wir so, liberal-konservativ eingestellt. Die Fidesz war bis zu den 2010er Jahren eigentlich eine atlantische Partei. Also eh so wie ÖVP, sehr proeuropäisch, eigentlich auch sehr proamerikanisch eingestellt. Und Anita Orbán gehörte zu diesem Flügel, zu diesem proeuropäischen und sehr proamerikanischen Flügel. Sie hat auch in den USA gelebt, dort studiert, dort ihre Promotion gemacht. Sie arbeitete sogar mit der Heritage Foundation zusammen. Das ist sehr wichtig, gerade jetzt bei der Trump-Administration, weil die Heritage Foundation als intellektuelle Basis der Trump-Administration gilt. Und sie hat sehr gute Beziehungen eben zu dieser republikanischen Welt in Washington. 2015 hat sie dann die Orbán-Regierung verlassen und dann in die Privatwirtschaft ist sie gegangen. Dort war sie zum Beispiel als Lobbyistin für eine LNG-Firma tätig. Das wird sicherlich auch in Washington sehr positiv aufgenommen, dass sie eine Lobbyistin für eine LNG-Energie war. Und dann später arbeitete sie für Vodafone Hungary. Und es ist auch eine interessante Geschichte, weil Vodafone Hungary später von einem Oligarchen, von einem Orbán-nahen Oligarchen in Ungarn übernommen wurde. Und dabei spielte Anita Orbán eine sehr wichtige Rolle. Sie musste eigentlich dieses Geschäft zwischen der ungarischen Regierung oder zwischen den Orbán-nahen Oligarchen und Vodafone International ein bisschen ausarbeiten, vorbereiten. Das zeigt auch schon, dass sie nicht nur in der Privatwirtschaft tätig war, sondern eigentlich bis zum letzten Moment auch gute Beziehungen zu Fidesz hatte. Also insgesamt ist sie wirklich eine konservative, liberal-konservative Politikerin. Für sie ist sicherlich sehr wichtig, die Beziehungen zur EU und auch zu den USA aufrechterhalten oder verbessern. Sie ist sicherlich sehr antirussisch eingestellt, weil sie eben aus diesem alten proeuropäischen Flügel der Fidesz kommt. Aber sie ist überhaupt keine liberale Politikerin, sie ist eher konservativ eingestellt.
Das heißt, es wird spannend, weil ich glaube, es ist auch geplant gewesen, zumindest, dass sich auch ihre österreichische Amtskollegin und sie, die beiden treffen, also Beate Meindl-Reisinger. Und da trifft dann wahrscheinlich die liberalere Politikerin auf die konservativere Außenministerin.
Genau, wobei gerade in außenpolitischen Fragen gibt es sicherlich viele Überlappungen. Also ich würde der österreichischen Außenministerin nicht anlasten, NATO-freundlich zu sein, auch wenn viele das ab und zu sagen. Aber sicherlich in vielen Fragen, in diesen Westbindung beiden Länder, da sind sie ganz einig. Auch in der Ukraine-Frage ist Anita Orbán sehr pro-ukrainisch eingestellt. Also gerade in der Außenpolitik ist sie ganz eindeutig liberal-konservativ im Sinne von ÖVP oder NEOS. In der ungarischen Politik ist das ziemlich komisch, was für eine Beziehungen oder was für Beziehungen sie früher mit der Fidesz hatte. Und deswegen hat sie eigentlich auch viele Leute aus dem Fidesz-Umfeld auch im diplomatischen Korps genommen, wie wir auch darüber gesprochen haben, wer zum Beispiel in Wien Botschafter oder Botschafterin werden könnte.
Lieber Peter, danke für diese Einschätzungen. Wir sind gespannt, was am Donnerstag passiert.
Sehr gerne.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Peter Techet. Er war jetzt schon wiederholt hier bei uns zu Gast und wir freuen uns, dass seine Folgen immer auf besonders großes Interesse stoßen. Wir haben also ein kleines Vorgespräch gemacht vor dem Besuch von Peter Madia am kommenden Donnerstag. Das komplette Interview gibt es übrigens auch auf YouTube zu sehen. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gern auf der Plattform Ihrer Wahl. Feedback freut uns auch immer. Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und bis bald.